Ja, wir haben uns vorgenommen, in dieser Adventszeit dieses Jahr über den Propheten Jesaja zu predigen. Und aus der Fülle der Texte heute Jesaja 49, allerdings nicht den wunderschönen Schluss, sondern den Anfang, der ist überhaupt nicht fett gedruckt. Es gibt ja in der Lutherbibel sind ja so fette Verse, ne? Das ist in den anderen Bibelübersetzungen nicht, aber Luther sieht man dann immer so, die wichtigen Verse, die sind fett. Und das, was du gerade zitiert hast mit dem in die Hände habe ich dich gezeichnet, das ist bei Luther auch richtig fett gedruckt, aber der Anfang nicht. Der ist auch eher etwas unbekannt. Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf. Der Herr hat mich berufen vom Mutterleib an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Und ich bin vor dem Herrn wert geachtet und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Ich arbeite vergeblich. Ich verschwende und verzehre meine Kraft umsonst und unnütz. Das ist im Zentrum dieses Abschnittes. Ich arbeite vergeblich. Kennt ihr diesen Satz? Wäre schön, wenn nicht. Aber ich vermute, dass viele mit dieser Erfahrung zu kämpfen haben, besonders auch engagierte Menschen. Und diese Frustration erlebt der Prophet. Die Menschen, zu denen er leidenschaftlich redet und wo er einen Auftrag hat zu reden, verstehen ihn nicht, wollen ihn nicht verstehen, bewegen sich nicht. Wer ist damit gemeint? Es sind zunächst mal die nach Babylon Verschleppten gemeint. Es gab ja das Exil und es wurde die Oberschicht und die Bildungsschicht Jerusalems nach Babylon verschleppt. Und Jesaja möchte sie, gedrängt von der Stimme Gottes, zurückrufen. Brecht wieder auf. Es ist politisch jetzt möglich. Es hat sich politisch etwas verändert. Babylon ging wieder nieder. Persien kam und die hatten einen König Kyros, der hat einen Erlass gegeben, dass sie zurückkehren könnten. Es hat ja so ein Reich das andere abgelöst. Aber sie haben sich mit den Babyloniern arrangiert. Sie haben sich in der Gefangenschaft bequem gemacht. Sie hatten es dort auch nicht so schlecht. Sie konnten Häuser bauen und sich integrieren. Und sie scheuen den Aufbruch und Neuanfang. Und andererseits ist der Bevölkerungsrest in Jerusalem, die armen Menschen wurden damals nicht verschleppt, die konnten bleiben, aber sie waren wirtschaftlich völlig am Boden, sie waren resigniert und von ihnen kommt die Botschaft, nee, bleibt besser, wo ihr seid, ein Aufbau lohnt sich nicht, keiner von uns hat die Kraft dazu, wir sind müde, wir haben aufgegeben, wir sind auch überfordert, wenn ihr kommt. Es könnte ja nur Streit geben um Grund und Boden. Und dazwischen steht der Prophet und trägt ein tiefes Bewusstsein in sich von dem, was in der Zukunft wichtig wäre, aber er erreicht nichts. Zunächst. Meine Arbeit ist vergeblich. Ich denke, das betrifft auch viele andere Menschen, auch heute. Ich könnte mir denken, dass viele Naturliebhaber dieses Denken und dieses Empfinden. Da waren erst die Gewässer verschmutzt, dann gab es riesige Fischsterben, dann gibt es die Luftverschmutzung und das Baumsterben, die Rodung der Urwälder, das Artensterben, das Ozonloch, die Erderwärmung, die Gletscher schmelzen und jetzt entdecken wir, dass der ganze Grund des Ozeans mit Plastikmüll voll ist. Und manche sind total frustriert und denken, ja, einerseits, dann habe ich was erreicht und denke, es hat sich was verbessert. Und dann kommt das andere wieder und ein neues Loch. Oder unsere Polizei, die frustriert ist darüber, dass sie an Orten Einsätze machen muss, wo sie früher eben keine Einsätze machen mussten, jedenfalls nicht in so großer Zahl. In Fußballstadien, bei Volksfesten, bei größeren Veranstaltungen. Und sie sind überfordert. Nur noch Überstunden und nichts wird besser. Oder unsere ganzen Pflegekräfte, die untergehen in der Arbeit und leiden an zu wenig Zeit und immer mehr machen müssen. Und die Patienten, die unterversorgt sind und sich dann noch beschweren, genau bei ihnen, die ja doch nicht mehr machen können. Und da hören wir dieses, ich arbeite vergeblich, ich verzehre meine Kraft umsonst. Und vielleicht können wir die Liste ja fortsetzen in unseren eigenen Lebensbereichen. Man kann sich natürlich fragen, dürfen wir diesen Satz des Propheten einfach auf uns übertragen? Ist das möglich? War sein Auftrag nicht göttlich? Und das, wo wir so klagen, das ist doch alles menschlich, das ist menschlich gemacht. Aber ich finde, das ist das Schöne an der Bibel, dass es verschiedene Schichten gibt. Und ihr habt letzten Sonntag von Klaus Henning schon einiges von diesen Schichten gehört, wie man das Jesaja-Buch verstehen kann. Und er hat in Jesaja 62 von 4 Schichten gesprochen. Erstmal galt die Verheißung Jerusalem, der Stadt Jerusalem aus Jesaja 62, dann der Welt, dann der Gemeinde und zum Schluss jedem von uns. Und es ist hier ähnlich. Es gibt auch wieder 4 Schichten, aber anders als in Jesaja 62. Tatsächlich spricht der Prophet Jesaja zuerst von sich selber. Es ist vergeblich, denn die Leute wollen nicht hören. Tatsächlich hat Jesaja auch nicht viel Gutes zu sagen gehabt. Wenn wir die ersten 39 Kapitel lesen, lesen wir nur von Gericht, 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 Gericht. Und es ist mühsam zu lesen. Ich lese das gerade in der Bibellese, die unter den Losungen steht, ist ja diese fortlaufende Bibellese und gerade ist Jesaja und ich lese sie, diese Texte und denke, oh. Ab und zu gibt es so ein paar messianische Verheißungen eingebaut, wo es schon um Jesus geht, aber das meiste ist Gericht über Israel, Gericht über die Völker, Gericht über weiß ich was. Ja, und der Prophet ist frustriert. Eigentlich finde ich es tröstlich, dass diese berühmten Gottesmänner und Gottesfrauen in der Bibel auch mit Frustration zu kämpfen hatten. Bei Jeremia war es noch viel krasser als bei Jesaja. Er war einmal so weit, dass er den Tag seiner Geburt verflucht hat, weil Gott ihm auch diese Gerichtsbotschaft gesagt hat und es ist nicht angenehm. Also das ist die erste Schicht. Der Prophet Jesaja, von dem spricht er selber von sich. Das nächste, das Wort gilt für Israel. Israel war Gottes auserwähltes Volk, sein besonderes Eigentum, aber es konnte diesem Anspruch nicht genügen, nicht gerecht werden. Es hielt die Gebote Gottes nicht und diese Gebote, das war der Bundesvertrag zwischen Gott und dem Volk. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland befreit hat. Ich habe dich befreit. Das habe ich getan für dich. Das ist mein Anteil an diesem Bund. Und ich mache dich zu meinem besonderen Volk. Und du sollst ein Licht für die Völker sein. Aber sie haben es nicht gehalten, dieses Gebot, was ihr Teil gewesen wäre. Und deshalb hat dieses Volk immer wieder Gericht erlebt, damals mit Babylon. Das Nordreich kam, wurde mit zu den Assyrern, wurde von den Assyrern entführt. Das Südreich von den Babyloniern. Dann die vielen Vertreibungen und bis heute die Bedrohung der Existenz Israels. So viel Vergeblichkeit. Die zweite Schicht. Und dann gilt dieses Wort aber darüber hinaus für Jesus. Es ist ein sogenanntes Gottesknechtslied. Und da gibt es einige davon. Das berühmteste ist das, was wir an Karfreitag oft lesen, Jesaja 52 und 53, wo es heißt, dass er für unsere Schuld und für unsere Krankheiten gelitten hat und gestorben ist. Aber auch dies ist ein Gottesknechtslied und die Christen haben es von Anfang an auf Jesus gedeutet. Nicht nur Israel, ja noch mehr, Jesus ist der Gottesknecht. Auch bei ihm könnte man nach menschlichen Maßstäben dazu kommen zu sagen, dass sein Leben vergeblich war. Wenn wir sein Leben anschauen, dann war da oft dies, dass er vielen Menschen gedient hat und hinterher wenig übrig blieben. Johannes 6, er speist 5000 Leute. Dann hält er eine herausfordernde Predigt. Also alle jubeln ihm zu, die wollen ihn zum König machen. Das will er nicht. Dann hält er eine herausfordernde Predigt und schließlich und endlich gehen alle weg. Und nur noch die 12 sind um ihn herum und er fragt sie, wollt ihr jetzt auch noch weggehen? Und dann bleiben die. Und Petrus sagt, nein, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Oder wenn ich denke an den Schluss seines Lebens. Er ist mit diesem Esel eingeritten in Jerusalem und alle jubeln ihm zu. Und 3 Tage später sind sie alle weg. Und sogar seine Jünger sind weg. Ja, da war doch eigentlich ganz viel Vergeblichkeit. Und so ist es zulässig, das war die dritte Schicht, der Prophet, Israel, Jesus, und so ist es zulässig auch uns selbst, dass wir uns da hineinnehmen mit unserem Frust über Vergeblichkeit oder mit dem Gefühl, dass vieles unnütz ist, für das wir uns einsetzen. Aber endet nun alles mit Frustration? Nein, das tut es nicht. Warum? Das sagt uns der Anfang und das Ende dieses Prophetenwortes. Da sehe ich nämlich einen Menschen vor mir, der irgendwo auf einem Berg steht und in die Ferne ruft, hört mir zu, ihr Inseln, ihr Völker in der Ferne, merkt auf. Der Herr hat mich berufen von Mutterleib an. Er hat meinen Namen, meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß meiner Mutter war. Was für ein schönes Lebensfundament. Für das Wort Herr steht der Gottesname Yahweh. Den hat man ja nicht ausgesprochen. Den durfte man nicht aussprechen, aber Yahweh heißt eigentlich, ich bin da, ich bin mit euch. Das heißt, der Ich bin da hat meiner gedacht, schon im Mutterleib. Was für eine Einsicht. Ich bin von Gott gedacht, gesehen, wertgeachtet von Anfang an. Wir könnten so mit auch mal auf einen Hügel gehen. In Verlautenheide gibt es so einen schönen Hügel, wo ich ganz gerne bin, wo man ganz Aachen überblicken kann. Und wir könnten uns da draufstellen und laut ausrufen, schaut her, schaut alle her. Von Anfang an hat der Ich bin da an mich gedacht. Er hat mich berufen und er hat meinem Leben Sinn gegeben. Aber was für einen Sinn? Für den Propheten war es die Ermutigung, nicht aufzugeben und das Volk doch zum Aufbruch aus der Gefangenschaft zu rufen und einen Neuanfang zu wagen. Und schließlich und endlich kamen sie ja auch zurück und bauten den Tempel wieder auf, bauten die Stadtmauer wieder auf, haben sich wieder angesiedelt. Aber das war nicht alles. Es ist zu wenig, heißt es am Ende. Ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Und tatsächlich, heute nach ungefähr 2600 Jahren, kennt die ganze Welt dieses Jesaja-Buch. Und er dachte, es ist alles vergeblich. Und wir alle lesen immer wieder ständig den Jesaja. Und für Israel? Für Israel ist der Sinn, ein lebendiges Zeichen zu sein für die Welt. Und wir sehen an Israel wie an keinem anderen Volk, wie sich Gottes Verheißungen erfüllen, wie sich biblische Prophetien erfüllen. Dieses Land war ja über Jahrhunderte ausgelöscht. Sie waren dann zwar zurückgekehrt, aber schon zu Jesuszeiten waren ja die Römer die Machthaber. Und letztlich wurde dann auch der Tempel wieder zerstört, der neu aufgebaute Tempel, der zu Zeiten Jesu noch dastand. Er wurde zerstört und wieder wurden alle vertrieben und es war dann römisches Reich und dann alle möglichen Völker waren in Israel zu Hause. Überall in den Propheten steht allerdings, dass Israel wieder zurückkehren würde. Und das hat, glaube ich, fast keiner geglaubt. Und es ist geschehen. 1948 ist es geschehen. Sie wurden wieder ein Staat. Und die alte Sprache ist erhalten geblieben von damals. Sie sprechen dieselbe Sprache wie in der Bibel. Und sie waren ja überall verstreut und haben als Muttersprachen halt die Sprachen der Länder gehabt. Und nur in den Synagogen wurde das Hebräisch bewahrt. Und in Israel spricht man diese alte Sprache, angereichert durch neue Wörter. Es gibt jetzt Wörter im Hebräischen, die sind aus dem Deutschen und es gibt welche auf Englisch, weil es einfach damals zum Beispiel noch keinen Kindergarten gab oder keinen Bus oder kein Auto. Und das ist ganz lustig, aber sie sprechen die alte Sprache. Und obwohl die ganze Umgebung sie bekämpft und auslöschen möchte, sind sie immer noch da. Das ist ein Wunder. Ein lebendiges Zeichen Gottes für die Welt. Und Jesus, obwohl sie alle weggelaufen waren, als er gekreuzigt wurde, kamen dann alle zurück und verkündeten das Reich Gottes in aller Welt. Und der Glaube an Jesus breitete sich aus, rasend schnell über die damals bekannte Welt und heute bis in den letzten Winkel dieser Erde. Alle Völker haben von ihm erfahren und erfahren immer noch von ihm. Warum? Weil er nicht im Tod geblieben ist, sondern auferstanden ist. Nicht vergeblich. Nur scheinbar vergeblich. Menschlich betrachtet. Aber von Gottes Perspektive und von dem, was wir sehen. Unglaublich, was da passiert ist. Die ganze Welt hat von ihm gehört und überall sind Menschen, die ihn kennen. Und wie steht es mit unseren Vergeblichkeiten? Da schaue ich einfach mal ins Neue Testament und ich schaue zu Paulus. Und im Korintherbrief steht einiges zu dem Thema. Einmal steht es wörtlich drin und einmal übertragen. 1. Korinther 13. Wenn aber kommen wird, das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören, sagt Paulus. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückwerkweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glauben, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Wenn diese drei bleiben, hat doch alles in unserem Leben, was wir je getan haben, aus Glaube, Hoffnung und Liebe, ewigen Bestand. Dann ist das nie vergeblich gewesen. Unser Erfolg wird nicht bleiben. Unsere Güter werden wir nicht behalten können. Alles, was uns oft so wichtig ist, wird vergehen. Aber was wir aus Glauben, Hoffnung und Liebe getan haben, das wird bleiben. Das wird nicht vergeblich gewesen sein. Und in 1. Korinther 15, in diesem großen Auferstehungskapitel am Ende, heißt es dann: Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn. Denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Hier steht es wörtlich. Da Jesus auferstanden ist, ist unsere Arbeit mit ihm, für ihn, durch ihn nicht vergeblich. Und wenn am Schluss des Prophetenworts von dem Licht der Heiden die Rede ist, kommt mir das Wort in den Sinn. Jesus sagt, ich bin das Licht. Und dann sagt er, ihr seid das Licht. Das gilt ihm und das gilt uns. Also keine Vergeblichkeit, auch wenn wir es manchmal empfinden. Sie kommt ab und zu vorbei in unserem Leben, wie bei den Propheten oder wie bei Jesus im Garten Gethsemane oder bei vielen anderen, weil das Unrecht und die Zerstörung und der Schmerz so mächtig werden. Aber es geht nichts über die Wirklichkeit Gottes, nicht einmal der Tod. Und so schreibt Ruth V., es ist eine Lepraärztin und Nonne, es ist tröstlich, immer wieder zu erfahren, hundertfach zu erfahren, keine noch so kleine Geste von Verstehen, Friedensbereitschaft, Zuneigung und menschlicher Wärme geht jemals verloren. Und damit sind wir wieder am Anfang unseres Prophetenwortes. Ja, du bist gewollt, gedacht und berufen von Mutterleib an. Und du hättest wirklich allen Grund, dies einmal in die Welt hinauszuschreien. Danke, Jesus. Danke für dein Wort. Danke, dass es so vielschichtig ist. Und danke, dass es auch für uns gilt. Und dass wir an Jesaja und an Israel und an Jesus sehen, dass es nicht vergeblich ist. Danke für die Frucht des Lebens von Jesaja. Danke für die Verheißungen, die du an Israel wahrgemacht hast. Und dass wir das sehen, dass alle Welt das sieht, dieses Wunder. Danke für dich, Jesus. Danke, dass du lebst jetzt unter uns und danke, dass auch in unserem Leben nichts vergeblich ist, was wir aus Glauben, Liebe und Hoffnung getan haben. Hilf uns zu unterscheiden, dass wir die richtigen Dinge tun und dass wir uns nicht an den anderen Dingen festhalten, die vergehen werden. Danke. Amen.